Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die erste Fußball-WM auf dem afrikanischen Kontinent hat begonnen. Seit heute Nachmittag rollt in Südafrika der Ball. Bei der Eröffnungsfeier im Soccer City Stadion in Johannesburg präsentierten Tänzer, Trommler und Sänger Afrika als Wiege der Menschheit. Was die Fußball-WM für Südafrika bedeutet, dazu jetzt live aus Soweto Richard Klug.
Für viele Südafrikaner ist die Ausrichtung der Weltmeisterschaft das wichtigste Ereignis des Landes seit der Vereidigung Nelson Mandelas als erstem schwarzen Präsidenten im Jahre 1994. Südafrika hat in den letzten Jahren einen schweren Weg genommen. Die wirtschaftliche Rezession hat das Land hart getroffen und die Versöhnung zwischen Weißen und Schwarzen funktioniert auch nicht mehr so gut, wie es unter Nelson Mandela einmal war. Da hofft man auf die einigende Kraft des Sportes und darauf, dass das Land wieder eine Chance hat, zu sich selbst zu finden. Damit zurück nach Hamburg.
Einen Traumstart ins Turnier hat das Gastgeberland knapp verpasst. Südafrika kam im Eröffnungsspiel gegen Mexiko nicht über ein 1:1 hinaus. Die NATO hält trotz der Kämpfe in Afghanistan an ihrem Plan fest, sich schrittweise zurückzuziehen. NATO-Generalsekretär Rasmussen sagte bei einem Treffen in Brüssel, noch in diesem Jahr solle die Verantwortung für die Sicherheit an afghanische Polizisten und Soldaten übertragen werden. Entscheidend dafür sei, dass möglichst bald die fehlenden 450 Ausbilder bereitgestellt würden, um die Sicherheitskräfte zu schulen.
Er redet und redet. US-General McChrystal muss Überzeugungsarbeit leisten. Die Verteidigungsminister wollen rasche Erfolge. Unrealistisch, sagt der Oberkommandierende für Afghanistan. Eine militärische Großoffensive musste er wegen des Widerstands der Stammesältesten abblasen. So schnell kann der Westen nicht abziehen, warnt auch der NATO-Generalsekretär. Ich habe immer gesagt, dass die Übergabe der Verantwortung an die Afghanen an Bedingungen geknüpft ist und nicht an ein Kalenderdatum. Saatgut statt Waffen heißt jetzt die Devise im unruhigen Südafghanistan. Damit sollen die Mitläufer der Taliban befriedet werden. Eine Aufstandsbekämpfung ganz im Sinne der deutschen Afghanistan-Strategie. Aber
die Verzögerung heißt eigentlich, dass es aber schon etwas länger dauert, wenn man solch einen eher beschwerlichen Ansatz nimmt, der nicht nur militärisch ist, dass man länger einwirken muss.
Also keine schnellen Erfolge in Afghanistan. Und auf der zweiten großen Baustelle des Bündnisses, dem Iran, gab es sogar einen Rückschlag. NATO-Mitglied Türkei hatte sich gegen UN-Sanktionen gestellt und damit die Partner verärgert. Es ist traurig, ich war enttäuscht. Die Türkei ist seit Jahrzehnten ein treuer Verbündeter der USA und zahlreicher NATO-Mitglieder. Die Türkei spielt eine Schlüsselrolle im Bündnis. Die Großwetterlage für die NATO wird unfreundlicher. Nach innen fehlt es an Geld und Konsens und nach draußen fehlt es an Stärke, die eigenen Pläne auch durchzusetzen, wie das Beispiel Iran gerade gezeigt hat.
Bundeskanzlerin Merkel hat ihre Bereitschaft signalisiert, die Wehrpflicht auszusetzen. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte sie, in der Bundeswehr müsse es einen Strukturwandel geben. Verteidigungsminister zu Guttenberg solle und dürfe daher, so Merkel wörtlich, über alles nachdenken. Der Minister selbst bekräftigte in einer Debatte des Bundestages, dass die Zukunft der Wehrpflicht ergebnisoffen geprüft werde.
Der Staatsbürger in Uniform und im Dreck. Wehrpflichtige in der Grundausbildung. Doch bald könnten womöglich nur noch Profis, also Berufssoldaten, durch den Schlamm robben. Eine Kommission prüft derzeit, wie die Armee der Zukunft aussehen soll. Angesichts von Sparzwängen und Milliardenkürzungen womöglich ganz ohne Wehrpflicht, sagt der Verteidigungsminister heute im Bundestag.
Das kann durchaus zur Folge haben, dass mit Blick auf das Gesamtpersonalgefüge sich der Grundwehrdienst nicht, jedenfalls nicht mehr in der jetzt vorgesehenen Form aufrechterhalten lässt. Aber wir nehmen uns Zeit, dies entsprechend ergebnisoffen und mit der künftigen Ausgestaltung auch zu diskutieren.
Die SPD dagegen will an der Wehrpflicht festhalten. Eine reine Berufsarmee lehnt sie ab.
Dies ist eine Armee, die mit der deutschen Tradition und der deutschen Kultur von Soldat in Uniform, von innerer Führung, Staatsbürger zu sein, am Ende überhaupt nichts mehr zu tun hat.
Wie Grüne und Liberale fordert auch die Linkspartei die völlige Abschaffung des Dienstes an der Waffe.
Die Aufhebung der Wehrpflicht, das wäre die konsequente Zäsur, die jetzt fällig ist. Das wäre haushaltspolitisch vernünftig, das wäre gerecht.
Doch erstmal will die Koalition die Verkürzung des Wehrdienstes auf 6 Monate durchsetzen. Erst im September soll dann grundsätzlich über die Wehrpflicht befunden werden. Widerstand gegen Gutenbergs Überlegungen zur Aussetzung der Wehrpflicht kommt vor allem aus seiner eigenen Fraktion. Die Wehrpflicht gehört zu den politischen Kernmerkmalen von CDU und CSU. Sie nun im Eiltempo zu kippen, fällt da besonders schwer.
Bundesfinanzminister Schäuble hat Forderungen aus der Union nach höheren Steuern für Besserverdienende zurückgewiesen. Davon halte er gar nichts, sagte Schäuble der Bild-Zeitung. Die Prüfung der ermäßigten Mehrwertsteuersätze wird nach seiner Ansicht trotz Sparzwangs noch bis 2013 dauern. Bundeskanzlerin Merkel rief die Koalition zum Schulterschluss bei der Umsetzung der Sparbeschlüsse auf. Sie warnte vor schwindendem Rückhalt bei den Bürgern. Nordrhein-Westfalen wartet weiter auf eine Regierung. Knapp 5 Wochen nach der Landtagswahl scheiterten jetzt die Sondierungsgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP. Hauptstreitpunkt war die Schulpolitik. Die SPD prüft nun ihr weiteres Vorgehen. Denkbar wäre eine große Koalition, wobei erste Sondierungsgespräche keinen Durchbruch brachten. Die Grünen brachten eine rot-grüne Minderheitsregierung ins Gespräch. Möglich wären auch Neuwahlen.
Den ersten Kampf hat Hannelore Kraft verloren. Den gegen die Fußballfans im eigenen Landesvorstand. Erst nach dem WM-Eröffnungsspiel konnte die sichtlich erschöpfte SPD-Chefin zur Sache kommen. Die Gespräche über eine Ampelkoalition sind gescheitert. Jetzt müsse die SPD die letzte ernsthafte Option prüfen, die Große Koalition.
Wir haben ja eine Sondierung abgeschlossen mit der CDU. Und wir werden sehen, ob aus unserer Sicht hier die Möglichkeit besteht, in Koalitionsverhandlungen einzutreten oder nicht.
Bis tief in die Nacht hatten SPD, Grüne und FDP um eine Ampelkoalition gerungen. Besonders die SPD-Chefin hatte bis zuletzt dafür gekämpft. War die Ampel doch ihre wahrscheinlich letzte Möglichkeit, Ministerpräsidentin zu werden. Doch die inhaltlichen Unterschiede waren offenbar zu groß, besonders in der Energie- und der Schulpolitik. SPD und Grüne fordern längeres gemeinsames Lernen in sogenannten Gemeinschaftsschulen. Die FDP lehnt das ab.
In den zentralen landespolitischen Fragen gab es aus Sicht der FDP wie der Grünen keine hinreichenden Gemeinsamkeiten.
Das war klimatisch gut, aber insbesondere klimapolitisch war für uns Grüne nicht gut genug erkennbar, dass es wirkliche Bewegung gibt.
Schon gestern Abend hatte sich die CDU im Machtpoker zurückgemeldet. Ministerpräsident Rüttgers warb in einem Zeitungsinterview noch einmal für die Große Koalition und signalisierte Kompromissbereitschaft. Falls auch der Vorstand der SPD heute für Koalitionsverhandlungen plädiert, soll die Parteibasis befragt werden. Dafür hat die SPD am Wochenende bereits 4 Regionalkonferenzen einberufen.
Niedersachsens Ministerpräsident Wulff hat sein Abgeordnetenmandat im Landtag niedergelegt. Er räumte damit eine wichtige rechtliche Hürde auf dem Weg zur Wahl des Bundespräsidenten beiseite. Wulff ist Kandidat von Union und FDP. Wulff kann aber offenbar nicht mit der vollen Unterstützung der FDP rechnen. Bremens FDP-Chef kündigte an, für Joachim Gauck zu stimmen, den Kandidaten von SPD und Grünen. Sachsens Liberale werden ihren Vertretern in der Bundesversammlung keine Wahlempfehlung geben. Joachim Gauck äußert sich heute in der Sendung Farbe bekennen um 21.45 Uhr hier im Ersten.
Bei schweren Ausschreitungen in Kirgisistan sind mindestens 40 Menschen getötet worden. Mehr als 600 wurden verletzt, als sich Kirgisen und Usbeken in Osch Straßenschlachten lieferten. Über die Stadt und angrenzende Bezirke wurde der Ausnahmezustand verhängt. Osch liegt im Süden des zentralasiatischen Landes und gilt als Hochburg des Anfang April gestürzten Präsidenten Bakijew. Seitdem kommt es in der Region immer wieder zu Unruhen.
Papst Benedikt XVI. Hat die Menschen um Vergebung gebeten, die von katholischen Geistlichen missbraucht worden sind. Bei einer Messe vor mehr als 10.000 Priestern in Rom versprach der Papst, angehende Priester künftig genauer zu prüfen und intensiver auf ihrem Weg zu begleiten.
Es gab wohl noch nie einen Gottesdienst mit so vielen Priestern wie heute Morgen, als Papst Benedikt XVI. Den Abschluss des internationalen Priesterjahrs feierte. Doch es gab auch lange nicht mehr eine solche Krise der Kirche wie jetzt durch die Missbrauchsfälle. Nun nutzte der Papst die Anwesenheit so vieler Geistlicher zu einer Bitte um Vergebung im Namen aller Priester. Wir bitten Gott und die betroffenen Menschen inständig um Vergebung und versprechen zugleich, dass wir alles tun wollen, um solchen Missbrauch nicht wieder vorkommen zu lassen. Die Bitte des Papstes um Vergebung heute vor den Priestern aus aller Welt. Vatikankenner halten das nicht für Zufall.
Der Papst hat sich, glaube ich, ganz bewusst ein weltkirchliches Ereignis ausgesucht, nicht einen Pastoralbesuch oder in einer Audienz, sondern ganz klar ein weltkirchliches Ereignis, ein Priestertreffen mit 15.000 Priestern aus der ganzen Welt, um nochmal sehr klar zu sagen, das ist nicht etwas, was jetzt irgendwie deutschsprachige Länder angeht oder die USA, sondern das ist etwas, was die ganze Kirche angeht.
Jeder einzelne Priester, so der Papst, trägt Verantwortung für die ganze Kirche. So sollen nun alle Priester auch um neues Vertrauen in die katholische Kirche werben.
Papst Benedikt XVI. Hat in den vergangenen Monaten zwar mehrfach sexuellen Missbrauch verurteilt, doch vielen fehlte noch das eine ausdrückliche Wort. Nun hat er um Vergebung gebeten, im Herzen der Kirche vor Tausenden von Priestern. Die Vergebungsbitte des Papstes, sie wird von vielen als wichtiges und lang erwartetes Signal gesehen.
Der Maler und Grafiker Sigmar Polke ist tot. Er starb in der vergangenen Nacht in Köln. Polke galt als einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart. Bekannt wurde er mit überdimensionalen Raster- und Deko-Stoffbildern. Später experimentierte er mit sich verändernden Thermo- und Hydrofarben. Polke wurde 69 Jahre alt.
Diese Aufnahmen entstanden vor 10 Jahren, als Sigmar Polke den Kaiserring der Stadt Goslar entgegennahm. Den erfolgreichen, aber scheuen Künstler kennen die wenigsten. Seine Bilder indessen sind gut bekannt, erzielen Millionenpreise. Polke experimentierte gern mit Rastern, Farben und Motiven aus der Konsumwelt. In den 60er Jahren arbeitete er eng mit Gerhard Richter und Konrad Fischer zusammen. Polke hier rechts im Bild. Der kapitalistische Realismus, sprich die Konsumkritik, war damals ein gemeinsames Anliegen. Sein Tod heute ein großer Verlust für die Kunst.
Und ein großer Maler. Zugleich hat er sich immer zurückgenommen und hat ein Versteckspiel auch in gewisser Weise gemacht. Alles, was sozusagen seinem Werk dienlich war, das hat er durchgezogen.
Polke lebte in den letzten 30 Jahren sehr zurückgezogen, nur für seine Kunst in Köln. Selten besuchte er Ausstellungen. Wenn, dann versteckte er sich gern hinter der Kamera. Seine Art, auf Distanz zu gehen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 12. Juni.
Ein Tiefdrucksystem über Skandinavien lenkt ab morgen kühlere Luft nach Deutschland. Die Schwüle wird nach Süden abgedrängt. Dort besteht weiterhin Unwettergefahr. Im übrigen Land beruhigt sich das Wetter. Heute Nacht gibt's besonders in Küstennähe einige Schauer. In der Südhälfte sind auch Gewitter dabei, die lokal begrenzt wieder unwetterartig sein können. Am Tag mal mehr, mal weniger Wolken, gebietsweise teilweise kräftige Schauer. Im Süden entwickeln sich weiterhin zum Teil heftige Schauer und Gewitter, die vor allem in Bayern stellenweise unwetterartig sein können. Dann sind auch schwere Sturmböen möglich. Im Norden bläst der Wind frisch bis stark mit stürmischen Böen an der Küste, sonst schwach bis mäßig aus Nordwest bis West. Im Nordwesten heute Nacht 11, im Südosten Bayerns 17 Grad. Dort morgen bis 28 Grad, an der Nordsee frische 15 Grad. In den folgenden Tagen kann es im Süden noch teilweise heftig gewittern, während sich weiter nördlich eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken einstellt. Dabei gibt's einen recht großen Temperaturunterschied zwischen Nord und Süd.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen mit Susanne Holst heute um 23.30 Uhr. Darin Anstoß in Südafrika. Der Gastgeber feiert den Auftakt der Weltmeisterschaft und Entscheidung in Nordrhein-Westfalen. Die SPD zwischen großer Koalition und Neuwahlen.